Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mein Name ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Viele Kindergärten und Kitas waren heute geschlossen, weil die Erzieherinnen und Erzieher gestreikt haben. Sie wollen mehr Geld, 6%, wie auch die übrigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Ganz schön happig, werden jetzt vielleicht einige sagen, zumal die Wirtschaft ja auch nicht mehr ganz so rund läuft. Andererseits könnte mehr Geld vielleicht auch helfen, den Erzieherinnenberuf attraktiver zu machen. Und das ist auch dringend nötig, denn schon jetzt bleiben in vielen Kitas Stellen unbesetzt, weil es an Erziehern mangelt. Das soll sich jetzt ändern, auch durch eine bessere und vor allem kürzere Ausbildung. Felicitas Böselager berichtet aus Bremen.
Gerade in der Grippezeit sind solche Geräusche in vielen Kita-Gruppen nicht mehr zu hören. Nicht, weil alle Kinder krank sind, sondern weil viele Kitas wegen Personalmangel ihre Gruppen schließen müssen. Zurückbleiben hilflose Eltern, auch in Bremen. Obwohl der Stadtstaat nach Baden-Württemberg den besten Betreuungsschlüssel für unter Dreijährige in Deutschland hat. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung kommen in Bremens Krippen 3,3 Kinder auf einen Erzieher. Am schlechtesten sieht es in Sachsens Krippen aus. Dort sind es 6,4 Kinder pro Erzieher. Ingo Tepje von Verdi Bremen hält diese Zahlen für wenig aufschlussreich, denn sie berücksichtigten nicht die spezifischen Problemlagen verschiedener Orte.
Weil vom Bereich der Armut und Kinderarmut und ich ist Bremen und Bremerhaven sind da leider Spitzenreiter. Und das hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf die Arbeitssituation der Kolleginnen als solches vor Ort.
Bis 2025 werden laut Verdi deutschlandweit insgesamt 500.000 Erzieherinnen benötigt. Andere Prognosen sprechen zwar von 300.000, groß ist der Bedarf aber nichtsdestotrotz. Ein Grund für den Fachkräftemangel ist die lange, unbezahlte Ausbildung zur Erzieherin, sagt Tepje. Wer einen Realschulabschluss hat, muss zunächst 2 Jahre eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin machen, um dann für die Erzieherausbildung zugelassen zu werden. Auch diese dauert nochmal 3 Jahre, wovon in der Regel nur das letzte, das Praxisjahr, bezahlt wird.
Also die Zugangsvoraussetzungen hast du hier halt auf der zweiten Seite.
Bei einem Informationstag des Instituts für Berufs- und Sozialpädagogik in Bremen gibt Annika Kataczynski Tipps für neue Bewerber. Sie hat vor einem halben Jahr ihre Lehre zur Erzieherin angefangen und ist Teil eines speziellen Programms. Es nennt sich Praxisintegrierte Ausbildung, kurz PIA. Ihr Schulleiter Stefan Siefert erklärt, was das Besondere an dieser Ausbildung ist.
Also bei PIA ist es ja im Unterschied zur vollzeitschulischen Ausbildung, sprechen wir ja hier quasi von einer Teilzeit, das heißt 2 Tage Schule, 3 Tage Praxis in der Einrichtung und das vom ersten Tag an bezahlt.
Außerdem fällt das Schulgeld, das die Azubis zahlen müssen, weg. In Bremen gibt es PIA seit Sommer 2018. Damit ist es das 5. Bundesland, das dieses Programm anbietet. Baden-Württemberg war 2013 das erste.
Es ist bundesweit eben ein sehr buntes Bild, was unter dem Stichwort PIA läuft. Das Bundesland Bremen ist das einzige Bundesland, wo die Ausbildungsgehälter direkt von der Senatorin bezahlt werden. Alle anderen Bundesländer rechnen die PIAs ein Stück weit auf den Fachkräfteschlüssel an und fordern dann von den Trägern aber auch, dass sie mitfinanzieren.
PIA ist in Bremen sehr beliebt. Im ersten Jahrgang gab es 200 Bewerber auf 50 Plätze. Ein Grund dafür sei die Vergütung, glaubt Azubi Annika Kataczynski.
Also das Ding ist halt auch, es gibt so viele Ausbildungsberufe, wo alle Gehalt verdienen. Und auch wenn ich mir die Gehälter manchmal angucke, so, und warum sollen denn Erzieher kein Gehalt bekommen? Ich meine, wir machen schon 5 Jahre Ausbildung.
Schulleiter Siefert schätzt an dem Programm auch die enge Verzahnung von Berufsschule und Praxis. Viele Probleme aus der Praxis könnten sofort in der Schule besprochen werden und Gelerntes könne schnell angewendet werden. Trotzdem ist das neue Ausbildungsprogramm PIA für ihn kein Allheilmittel gegen den Fachkräftemangel.
Es geht ja darum, im Endeffekt dem Fachkräftemangel dadurch zu begegnen, dass man die Ausbildung für möglichst viele verschiedene Menschen attraktiv macht. Und PIA ist zum Beispiel nicht geeignet für Leute, die Kinder haben. Weil wenn ich mir vorstelle, ich gehe 3 Tage Vollzeit in eine Einrichtung, habe dann 2 Tage Schule, muss noch für eine Klausur lernen, das ist schon ganz schön belastend.
Deshalb bietet sein Institut auch eine Halbtagsausbildung zur Erzieherin an. Er plädiert aber insgesamt für ein ganz anderes Ausbildungsmodell.
Ich würde sogar noch weitergehen und würde gerne auch mit anderen Schulen zusammen überlegen, wie kann man die Ausbildung so modularisieren, dass man die Module in welchem Zeitraum auch immer abarbeitet und dann irgendwann in die Praxis und in ein Anerkennungsjahr geht.
Auch Ingo Tepje von Verdi glaubt nicht, dass allein ein neuer Ausbildungsaufbau reicht. Er fordert ein ganzes Bündel von Maßnahmen, um den Erziehermangel zu bekämpfen.
Quereinsteigerprogramme, Um- und Fortbildung, Anwerbung, sehe ich aus anderen Ländern.
Außerdem solle jede Form der Ausbildung bezahlt werden. Ein weiterer Lösungsansatz für den Fachkräftemangel könnte schlicht ein besserer Lohn sein. In Bremen verdient eine ausgebildete Erzieherin in ihrem ersten Jahr 2.685 Euro brutto im Monat. Nach 15 Jahren im Beruf sind es 3.700 Euro brutto. Das ist zu wenig, sagt Tepje. Deswegen verhandelt Verdi gerade mit den bremischen Kitas um eine höhere Tarifgruppe für Erzieherinnen. Je nach Arbeitsjahr 40 bis 400 Euro brutto mehr im Monat. Andere Großstädte, wie zum Beispiel München, Hannover und Hamburg, zahlen bereits diesen Tarif. Tepje will aber noch mehr.
Wir sagen ja generell, eigentlich muss die Erzieherin auf das Niveau auch von der Grundschullehrerin als solches kommen. Eigentlich ist dieser Bereich einer der wichtigsten pädagogischen Bereiche in der Kinderentwicklung generell, also für die ganze spätere Bildungsentwicklung der Kinder.
Dass Erzieherinnen trotzdem so schlecht bezahlt werden, habe auch historische Gründe, sagt Tepje.
Ich sag mal, der ganze Bereich der Care-Berufe kommt mal aus so einer Philosophie heraus. So, das sind Frauenberufe, die eher im Nebentätigkeit, was weiß ich, wohltätige Zwecke in ihrer Zeit als solches verbringen. Und so sind die zum großen Teil entstanden und dann auch mit unbezahlten Fachschulausbildungen entstanden.
Die Reportage von Felicitas Böselager. Herrliche Zeiten sind das eigentlich für Jugendliche. Alle wollen sie, zumindest dann, wenn sie einen Schulabschluss haben mit halbwegs ordentlichen Noten. Dann sind die Türen in die Berufswelt eigentlich weit geöffnet. Fragt sich nur, wie findet man dann eigentlich den richtigen Job? Zur Berufsberatung in die Arbeitsagentur gehen, das ist eine Möglichkeit, der klassische Weg sozusagen. Aber natürlich gibt es längst auch Apps, mit denen man vom Smartphone aus nach Ausbildungsplätzen fahnden kann. Josephine Schulz weiß, ob die etwas taugen.
Nachdem ich mich kurz angemeldet habe, muss ich jetzt meine Hobbys und Interessen auswählen. Ich trage einfach Zeichnen, Computerspielen und Volleyball ein.
Julius, 16 Jahre alt, trägt alles auf seinem Smartphone ein. Dann erscheinen Kreise, die aussehen wie Seifenblasen. In jeder steht ein Interessensgebiet.
Ich kann hier eintragen, welche Berufsfelder mich am meisten interessieren. Dann wähle ich hier IT und Computer. Hier kann ich dann zwischen Unterfeldern wählen, was mir an dem Berufsfeld am meisten Spaß macht. Da drücke ich einfach auf kreativ sein, mit IT-Systemen arbeiten und Material bearbeiten.
Julius ist im Orientierungscheck der App Talent Hero. Das kleine Programm soll junge Menschen so einfach und schnell wie möglich mobil auf dem Smartphone den passenden Ausbildungsplatz liefern.
Wenn ich dann auf Ergebnisse anzeigen drücke, werden mir relativ viele Ausbildungsplätze vorgeschlagen. Auszubildender zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Das klingt relativ ansprechend. Oder den Ausbildungsplatz als Bauzeichner für Tief-, Straßen- und Landschaftsbau. Würde mir auch gefallen.
Als ich die App ausprobiere, werden mir vor allem Lehrstellen als Köchin oder Friseurin angeboten. Koch-Azubis können mit einem monatlichen Gehalt von 450 bis 670 Euro rechnen, steht dort, und es gebe Nacht- und Wochenendschichten. Transparenz gehört dazu, um die Jugendlichen möglichst genau zu informieren, auf was sie sich einlassen. Insgesamt knapp 350 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. Durch dieses Dickicht soll die App navigieren. Kostenlos für Jugendliche, kostenpflichtig für Unternehmen.
Ich glaube, insgesamt ist einfach die Kommunikation auf den beiden Ebenen ganz anders. Also auf der einen Seite die super digitalen, innovativen, schnelllebigen Jugendlichen und auf der anderen Seite vielleicht, ich sag's mal böse, konservativen, verstaubten Personaler, hört sich jetzt schlimm an, aber es ist einfach eine ganz andere Zielgruppe und Altersgruppe meistens auch.
Sagt Katja Haag vom Portal meinestadt.de. Sie hat die Azubi-App Talent Hero seit 2015 mitentwickelt. Mittlerweile hätten sie fast 400.000 Jugendliche heruntergeladen, mit sehr positivem Feedback, wie Haag sagt. Die App sei auch eine Antwort auf eine paradoxe Situation in Deutschland. Überall ist vom Fachkräftemangel die Rede. Laut Berufsbildungsbericht vom vergangenen Jahr konnten fast 50.000 Lehrstellen von den Unternehmen nicht besetzt werden. Gleichzeitig blieben rund 25.000 Jugendliche unversorgt. Und das sind nur die, die bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet waren. Besonders Jugendliche mit Hauptschulabschluss haben es auf dem Ausbildungsmarkt schwer. Und rund ein Viertel der Azubis bricht die Ausbildung ab. Offenbar gibt es also gewisse Probleme, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen. Die App soll nun Jugendliche dort abholen, wo sie sind, am Smartphone. Und dort können sie ohne Papierkram eine professionelle Bewerbung an eine passende Firma schicken.
Wir machen es möglich, dass die Jugendlichen sich komplett über das Smartphone eben mobil bewerben können. Das heißt, dass sie wirklich einen Lebenslauf in unserer App erstellen. Sie können Dokumente hochladen und eben am Ende noch so ein nicht ganz klassisches Anschreiben, aber doch ein professionelles Anschreiben mit eingeben, das dann die Bewerbung vervollständigt.
Trotzdem gäbe es nach wie vor Ausbildungsberufe, da sei die Bewerberzahl zu gering. Hier müssten sich Unternehmen anders präsentieren, rät Katja Haag.
Unser All-Time-Favorite ist der Zerspanungsmechaniker. Das ist so ein sehr bekannter Beruf, der sehr schwierig zu besetzen ist. Der funktioniert in unserer App natürlich auch nicht so gut wie ein anderer, der sehr bekannt ist. Aber gerade da, glaube ich, müssen Unternehmen einfach nochmal die Schippe extra Individualität mit reinbringen und versuchen, den Jugendlichen eben auf das Angebot vorzubereiten, vielleicht auch Jugendliche selber sprechen zu lassen, die gerade den Beruf erlernen.
Unternehmen sollen sich mithilfe der App so präsentieren können, dass sie für junge Menschen attraktiv sind. Jugendliche sehen über YouTube-Videos und Kurzprofile, was sie sich von den Berufen erwarten können. Das würde sich auch Julius noch stärker von der Berufsvorbereitung in der Schule erwarten.
Ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel mit so einer App arbeiten würde oder so und das Schülern früher näher bringen könnte, dass das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Weil wir haben jetzt einmal diese Agentur für Arbeit besucht, aber ansonsten personalisierte Vorschläge für Ausbildung haben wir jetzt so noch nicht kennengelernt. Und deswegen, wenn man mit sowas arbeiten würde in Klassen, denke ich, dass das relativ erfolgsversprechend wäre.
Gerade an Gymnasien, wie bei Julius, sind Ausbildungsoptionen kaum Thema. Vielen gilt die Ausbildung als schlechte Alternative zum Studium, höchstens als Plan B oder C, wenn der Schulabschluss nicht gut genug ist. Auch das will die App ändern und der Berufsbildung zu einem besseren Image verhelfen. Die Bundesregierung verfolgt das gleiche Ziel. Abiturienten sollen umworben werden. Aber es gibt auch die andere Seite. Die, die trotz vieler freier Plätze auf dem Ausbildungsmarkt schlechte Chancen haben, vor allem Schüler mit Hauptschulabschluss. Für sie bräuchte es mehr als nur cool aufgemachte Jobvermittlung, meint eine Sozialarbeiterin, die anonym bleiben möchte und an einer Berliner Sekundarschule arbeitet. Denn ihnen fehlten oft die Fähigkeiten, wenn nach dem ersten Bewerbungsschritt das ganz analoge Bewerbungsgespräch ansteht.
Wie man sich präsentieren muss in so einem Vorstellungsgespräch oder in so einem Assessment Center hinsichtlich der sozialen Komponenten, ja, das wäre, glaube ich, einfach viel wichtiger.
Die Sozialarbeiterin findet, ein stärkerer Fokus auf Soft Skills in der schulischen Berufsvorbereitung wäre nötig. Wie man sich gut präsentiert und wie man im Team arbeitet. Aber auch, dass die Unternehmen an die Schulen kommen und vermitteln, welche Anforderungen sie an Mitarbeiter haben. Und dass man mit sozialen Stärken durchaus Chancen auf einen Aufstieg im Berufsleben hat, auch ohne beste Noten.
Weil ich glaube, es gibt ganz viele, die sehr ehrgeizig sind, die eben ganz hart an ihrem Schulabschluss arbeiten und die aber so zurückhaltend sind oder so verschlossen und dann gar keine Idee haben, warum werde ich eigentlich immer abgelehnt, warum kriege ich keinen Ausbildungsplatz. Und das ist ärgerlich einfach.
Josephine Schulz über die Ausbildungsplatzsuche per Smartphone. Nachwuchssorgen hat auch die Polizei. Nicht selten müssen Bewerbungsfristen verlängert werden, weil sich nicht genug Kandidaten gemeldet haben. Das gilt auch für den kleinsten Polizeibezirk in Deutschland, die Polizei im Bundestag. Sie schützt Abgeordnete und Besucher, die tagtäglich in den Bundestag kommen. Und sie geht seit 2013 den Weg, den viele Betriebe in Deutschland gehen, die keine geeigneten Bewerber finden. Sie bildet selbst aus. Wofür, weiß Katharina Peetz. Sie hat die Polizei im Bundestag einen Tag lang begleitet.
Reges Treiben im Eingangsbereich des Reichstagsgebäudes. Draußen steht eine Schülergruppe noch Schlange, während drinnen Besucher ihre Taschen und Jacken aufs Kontrollband legen und durch die Metalldetektoren gehen. Es geht zu wie am Flughafen.
Wir sehen ja jetzt, dass ein relativ hoher Personenverkehr hier ist. Und da ist es halt auch einfach wichtig, dass wir wirklich auch einen Überblick haben, wer wurde jetzt schon kontrolliert, wer kann durch den Sicherheitscheck laufen. Und dass wir da halt auch einfach mit unterstützen, wenn die Kollegen hier an den Pulten zum Beispiel die Daten überprüfen oder halt Unstimmigkeiten bei den Daten sind und wir dann mit unserer Leitstelle zum Beispiel nochmal Rücksprache halten müssen.
Christine Frommholz ist als Polizistin beim Bundestag für die Sicherheit im Parlament zuständig. Die Taschenkontrollen am Eingang übernimmt eine externe Firma. Aber wenn gefährliche oder verdächtige Gegenstände auftauchen, sind Frommholz und ihre Kollegen vor Ort.
Ja, so Brotmesser, wo dann die Leute sagen, damit schmiere ich mein Pausenbrot unterwegs zum Beispiel. Jäger, die dann ihre Messer bei haben, wo man dann halt immer prüfen muss, ist verboten oder nicht verboten.
Ihre Kollegin Bettina Jahn ergänzt.
Das Highlight war, glaube ich, einfach mal die Maschinenpistole, die einer in der Sporttasche mitgeführt hat. Das war eine Spielmaschinenpistole, aber die führte er halt in der Sporttasche mit sich und legte die aufs Band und die ging so durch die Sicherheitskontrolle und man sah das auf dem Röntgenschirm und bei allen ging so die Alarmleuchten an.
Die Polizei beim Deutschen Bundestag gehört keiner Landes- oder der Bundespolizei an. Sie ist keinem Innenministerium, sondern direkt dem Bundestagspräsidenten unterstellt. So soll unter anderem sichergestellt werden, dass Abgeordnete nicht an ihrer Arbeit gehindert werden können. Bettina Jahn.
Ich glaube, man kann uns gut mit einem kleinen gallischen Dorf vergleichen. Wir sind der einzige Polizeibezirk, der für alles zuständig ist, der alles autark, selbstständig bearbeitet und an die Staatsanwaltschaft abgibt. Das macht uns so besonders.
Rund 460 Straftaten hat die Polizei beim Deutschen Bundestag im vergangenen Jahr erfasst. Besonders häufig kamen Verstöße gegen das Waffengesetz vor. Es ist auch schon vorgekommen, dass gegen Besucher ein Haftbefehl vorliegt, erzählt Christine Frommholz.
Ja, also da hatten wir zum Beispiel letztens einen Fall, wo halt Unterhaltsleistungen nicht gezahlt wurden von der Person, einfach nur, weil er es halt schlichtweg vergessen hatte. Daraufhin wurde dann dort auch ein Haftbefehl ausgeschrieben und da war aber die Möglichkeit, dass er das halt bezahlt und dann sind wir halt mit ihm zum Geldautomaten. Er hat das Geld dann abgehoben, eingezahlt und konnte dann auch den Besuch im Haus fortsetzen.
Drinnen im Bundestag sind die Polizistinnen und Polizisten nicht in Uniform, sondern in Zivil unterwegs. Ein kleiner Anstecker weist darauf hin, dass sie Waffen tragen. Bei Sitzungen im Plenarsaal oder bei Ausschüssen sorgen Christine Frommholz und ihre Kolleginnen und Kollegen dafür, dass nicht gestört wird. Aufzustehen oder sich gar politisch zu äußern, ist Besuchern verboten. Die Nähe zur Politik gefällt Frommholz an ihrer Arbeit im Bundestag besonders. Und auch, dass sie von Politikerinnen und Politikern wahrgenommen wird.
Ich glaube, wo ich hier angefangen habe, ist es halt erstmal schön. Die kennen dich nicht, die nehmen dich aber wahr als Polizei und die grüßen dich. Und das ist so für viele, wo dann auch immer gefragt wird im bekannten Freundeskreis. Und Frau Merkel ist schon gesehen und ich so, ja, na klar. Ne? Wenn sie im Fernsehen ist, war sie auch vor Ort.
Frommholz wurde 2,5 Jahre lang speziell für die Tätigkeit im Bundestag ausgebildet. Die eigene Ausbildung bietet die Bundestagspolizei seit 2013 an, weil es zu wenig Nachwuchs gab. In der Ausbildung verdienen die Bundestagspolizisten 1.200 Euro brutto. Bettina Jahn ist für die Ausbildung zuständig. Die 45-Jährige vermutet, was die Gründe für den Nachwuchsmangel sein könnten.
Weil junge Leute vielleicht einfach die Action vermissen. Also es gibt ja Leute, die brauchen den polizeilichen Alltag. Ich habe es eine Zeit lang auch gebraucht als junger Mensch, dass man sagt, okay, ich brauche die Demonstration, ich brauche die Versammlung, das muss ich machen. Das könnte etwas abschreckend sein. Aber ich glaube, es ist eher diese Unwissenheit über das, was wir letztendlich machen.
Deshalb stellt sich die Bundestagspolizei auf Berufsmessen und in Schulen immer wieder vor. Nachwuchs wird aber weiterhin dringend gesucht. Von den rund 85 Bewerbern wurden zuletzt 6 eingestellt. 5 Stellen blieben offen, weil die Bewerber die Voraussetzungen nicht erfüllt oder das Auswahlverfahren nicht bestanden haben. Wer mindestens einen mittleren Schulabschluss oder Hauptschulabschluss mit Berufsausbildung hat, kann sich bewerben. Am häufigsten scheitern die Bewerber am schriftlichen Test. Schwächen gäbe es im Fach Deutsch. Außerdem müssen sich die Bewerber in einem Sporttest und Gespräch unter Beweis stellen und werden ärztlich untersucht. Nach der Ausbildung müssen die Polizistinnen und Polizisten 1 Jahr im Bundestag bleiben. Danach sind Wechsel in andere Polizeibehörden möglich. Für Christine Frommholz kommt das erstmal nicht in Frage.
Also ich werde erstmal hierbleiben auf jeden Fall. Dafür habe ich auch die Ausbildung gemacht und kann auch sagen, zum momentanen Stand, es macht mir immer noch weiter Spaß, auch wenn ich jetzt schon wirklich ein paar Jahre hier bin.
Der gebürtigen Brandenburgerin ist die Standortsicherheit ihres Arbeitsplatzes wichtig. Und dass der Bundestag aus Berlin wegzieht, ist eher unwahrscheinlich.
Das war der Beitrag von Katharina Peetz.